8 Stunden sollten es sein, sagt man zumindest so. Ich habe es letzte Nacht jetzt nicht wirklich geschafft. Nee, es sind weniger als 8 Stunden geworden. Es geht ums Schlafen heute hier im Freisprecher. Ich bin Tobi, hallo. Und dafür, fürs Schlafen, habe ich mir einen echten Schlafexperten eingeladen. Dr. Kai Spiegelhalter von der Uniklinik Freiburg ist mein Gast. Hallo Herr Spiegelhalter, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie, herzlichen Dank für die Einladung.
Und klar, bei so einem Thema muss meine erste Frage eigentlich sein, wie haben Sie heute Nacht geschlafen?
Oh, ganz gut. Nett, dass Sie fragen. Relativ ungestört. Mein 16 Monate alter Sohn hat uns heute Nacht freundlicherweise fast komplett in Ruhe gelassen. Das war die letzten Nächte nicht immer so.
Also Glück gehabt, kann man sagen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben gut geschlafen. Was ist guter Schlaf?
Also ich persönlich verstehe unter gutem Schlaf, wenn ich gut einschlafe, also nicht lange brauche zum Einschlafen. Wenn ich nachts gut durchschlafe, also nicht aufwache und Schwierigkeiten habe, wieder einzuschlafen. Und vor allem, wenn ich mich morgens erholt fühle, wenn ich aufwache.
Okay, also kann man sagen, dass es ein Kriterium sein kann, wenn ich morgens aufwache und ich fühle mich fit und wach, dann habe ich eigentlich gut geschlafen.
Genauso würde ich sehen.
Was passiert denn eigentlich beim Schlafen? Ich habe schon mal von Schlafphasen gehört. Gibt es da irgendwie wichtige und unwichtige oder weniger wichtige Schlafphasen?
Nee, wichtig sind die alle. Unterscheiden tun wir grob zwischen dem sogenannten REM-Schlaf, der dadurch charakterisiert ist, dass wir träumen oder dass es wahrscheinlicher ist, dass wir Träume erinnern, wenn wir daraus aufwachen, und allen anderen Schlafstadien, die dann in Abgrenzung zum REM-Schlaf als Non-REM-Schlaf bezeichnet werden. Und diese anderen Schlafstadien umfassen zum Beispiel den leichten Schlaf und den Tiefschlaf.
Und da kann man nicht sagen, der Erholungsschlaf findet in der Phase statt?
Alle Schlafstadien sind wichtig und alle sind erholsam, aber es stimmt, die Schlafstadien unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel darin, wie wichtig sie für die Erholfunktion des Schlafes sind. Und so ist zum Beispiel der Tiefschlaf, wie auch der Name ja suggeriert, am wichtigsten dafür, dass wir uns danach gut ausgeruht fühlen.
Und wenn man jetzt das Glück hat, gut zu schlafen, also jetzt durchzuschlafen, ich bin schnell eingeschlafen und ich fühle mich am nächsten Morgen fit. Ist es dann gesund für mich, wenn ich gut schlafe?
Ja, das ist es. Also wir wissen, dass Schlafstörungen zu einer Vielzahl von Folgeerkrankungen führen kann. Also wenn Sie Schwierigkeiten haben einzuschlafen oder Schwierigkeiten haben durchzuschlafen, dann sind Sie gefährdeter, eine Depression zu entwickeln oder auch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln.
So landläufig heißt es ja immer, man soll 8 Stunden schlafen, das ist dann gut, dann hat man vielleicht nicht so diese Probleme oder diese Folgeerkrankungen. Stimmt das oder wie lange sollte man schlafen? Gibt es da irgendwie eine Stundenanzahl?
Nee, das stimmt nicht. Unser individuelles Schlafbedürfnis ist hoch unterschiedlich zwischen Menschen. Also es gibt Menschen, die kommen mit 4 Stunden hervorragend zurecht und haben nie im Leben Probleme. Andererseits gibt es Menschen, die schlafen jede Nacht 10 Stunden und brauchen das auch. Das ist letztlich so wie die Schuhgröße. Wenn Sie sich überlegen, ich habe die Schuhgröße 43, wenn ich jetzt die Schuhe anziehen würde von jemandem, den ich gut kenne, die hat vielleicht Schuhgröße 39, da würde ich Probleme bekommen. Und genauso ist es mit dem Schlaf. Wenn Sie jemand sind, der 8 Stunden Schlaf braucht und Sie versuchen es mit 4 jede Nacht, werden Sie irgendwann Probleme bekommen. Diese Empfehlung, die Sie vielleicht häufiger mal hören, vielleicht auch mal im Radio, man müsse so und so viele Stunden schlafen, die haben manchmal sogar einen sehr negativen Effekt, weil Menschen beunruhigt werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind jemand, der schläft nur jede Nacht nur 6 Stunden und Sie hören im Radio den Schlafexperten, der sagt, Sie brauchen aber unbedingt 8.
Dann bin ich nervös beim Schlafen wahrscheinlich.
Genau, ja. Dann werden Sie jede Nacht beunruhigt sein und wahrscheinlich schlechter schlafen als vorher.
Also das ist sehr individuell, wie wenig oder wie viel Schlaf man braucht. Fakt ist aber, wenn man nicht gut schläft, was wir eben schon ein bisschen besprochen haben, was es bedeutet, irgendwie durchzuschlafen, dann hat das eben oft Folgen, haben Sie schon gesagt. Es kann zu Folgeerkrankungen kommen und über die wollen wir gleich sprechen. Ihr hört den Freisprecher auf PR 88.4. Es geht um Schlafen hier im Freisprecher und jetzt besonders um schlechtes Schlafen. Dafür ist Kai Spiegelhalter hier, Schlafexperte von der Uniklinik in Freiburg. Und schlecht schlafen, das tun ganz offensichtlich viele. Zumindest laut einer Studie der Techniker Krankenkasse schlafen gut 30% der Deutschen eben nicht gut. Vielleicht können Sie uns mal sagen, was fällt denn alles unter schlecht schlafen? Wenn ich jetzt jemand bin, der immer ein bisschen länger zum Einschlafen braucht, bin ich dann gleichzeitig schon ein schlechter Schläfer?
Also üblicherweise wird gesagt, wenn Sie mindestens 3-mal die Woche, also mindestens in 3 Nächten in einer Woche, Probleme entweder mit dem Einschlafen oder mit dem Durchschlafen haben, sodass Sie unzufrieden sind, dann liegt eine krankhafte Schlafstörung vor.
Okay, und dann habe ich noch andere Dinge, wo ich sage, wenn ich jetzt ganz oft aufwache, merke ich das, dass ich schlecht schlafe? Gibt es so Merkmale vom schlechten Schlaf?
Also es gibt letztlich sehr verschiedene Schlafstörungen. Mhm. Die, über die wir jetzt, sage ich mal, bisher so vor allem geredet haben, Ein- und Durchschlafstörung, das merken sie. Das ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie es merken und unzufrieden damit sind, dass sie nachts wach liegen, sich unwohl fühlen, irgendwie grübeln, im Bett liegen und nicht wissen, was sie machen sollen. Es gibt andere Schlafstörungen, wie zum Beispiel das Schlafapnoe-Syndrom, ist eine Erkrankung, bei der man nachts Atemaussetzer hat. Das merken sie nicht und das wirkt sich aber darauf aus, wie erholsam ihr Schlaf ist. Der ist dann nämlich nicht besonders erholsam.
Und das merke ich dann wieder eventuell daran, dass ich morgens aufwache und bin eben nicht fit.
Genau so ist es.
Jetzt haben wir schon eben ein bisschen über die Folgen von schlechtem Schlaf gesprochen. Was für Folgen kann das haben, wenn ich über Jahre hinweg vielleicht zu wenig oder nicht erholsam schlafe?
Ich würde das gerne ein bisschen gestuft beantworten und zwar danach, wie gut wir das wissen. Also sehr gut wissen wir, dass Schlafstörungen das Risiko für eine Depression ungefähr verdoppelt. Mhm. Das ist sehr klar und sehr bekannt. Sehr gut wissen wir auch, dass Schlafstörungen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen so ungefähr um 50% steigern. Das klingt viel, ist aber ein Ticken weniger als die sonst so bekannten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes. Das wäre die erste Stufe, sind sicherlich die gesichertsten Erkenntnisse. Weniger klar ist es für andere Erkrankungen, andere psychische Erkrankungen, Angststörungen, führt Schlafstörungen zu Angststörungen, liegt aber auch nahe. Zudem führen Schlafstörungen sicher dazu, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, vermehrt Alkohol zu trinken, um besser zu schlafen und dann möglicherweise auch eine Abhängigkeit von Alkohol zu entwickeln oder einen schädlichen Gebrauch.
Und woran erkenne ich jetzt als Person, dass ich wirklich eine Schlafstörung habe? Und ich bin nicht nur ein schlechter Schläfer, sondern es ist was, wo ich vielleicht was gegen tun sollte. Gibt es da Anzeichen?
Also in dem Bereich der Ein- und Durchschlafstörung, eben wenn Sie dreimal die Woche das Gefühl haben, Sie brauchen mehr als 30 Minuten zum Einschlafen oder Sie liegen nachts mehr als 30 Minuten wach, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob Sie vielleicht was ändern können.
Man hat ja oft das Gefühl, dass man nicht gut einschläft, weil man immer wieder auf die Uhr guckt oder so. Kann man das in der Einschlafphase wirklich feststellen, ob ich wach liege? Oder habe ich dann doch schon so kleine Schlafphasen mittendrin?
Ja, wenn wir sie im Schlaflabor untersuchen, was wir ja machen in unserer Klinik, dann ist es durchaus so, dass es große Abweichungen gibt zwischen dem, was Menschen, jetzt nicht nur Sie, sondern alle letztlich, zwischen dem, was Menschen wahrnehmen, wie sie schlafen, und dem, was unsere biologischen Messinstrumente sagen, wann sie schlafen. Jetzt kann man sagen, dann sind offenbar diese biologischen Messinstrumente ganz schlecht. So ist es nicht. Die sind eigentlich sehr gut. Und wenn man so direkt fragen würde, wenn wir zum Beispiel reingehen ins Schlaflabor und jemand ist gerade wach und wir fragen die Person direkt, sind sie gerade wach, dann sind diese biologischen Messinstrumente sehr präzise. Es gibt aber sehr starke Verzerrungen der Erinnerung. So eine Nacht ist ja nicht ganz einfach zu erinnern, ist irgendwie vielleicht 8 Stunden bei Ihnen lang oder bei manchen länger, bei manchen weniger. Und das ist nicht so ganz einfach, sich insbesondere an sehr kurze Ereignisse zu erinnern, in denen Sie nachts wach geworden sind. Fast normal ist es, wenn wir diese Wachereignisse vergessen bis zum Morgen. Die meisten Menschen werden im Schlaflabor 20 bis 30 Mal wach, fast keiner erinnert das. Bei Menschen, die sehr schlecht schlafen, ist es so, dass sie in dem Moment, wo sie wach werden, das häufig als sehr dramatisch erleben und das Gefühl haben, oh Gott, jetzt passiert das schon wieder und oh, ich bin aber auch so ein schlechter Schläfer. Und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich am Morgen auch daran erinnern und damit auch wahrscheinlicher machen, dass sie länger wach bleiben, wenn sie aufwachen.
Mhm. Es gibt ja so als Hilfsmittel, wenn ich jetzt nicht gut einschlafe oder eben lange wach liege, dann eben noch das Medikament als Schlafmittel. Was halten Sie davon? Bringt das was?
Also wir haben gerade eine Leitlinie herausgebracht, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. In dieser Leitlinie werden Schlafmittel grundsätzlich nicht empfohlen zur Behandlung von Schlafstörungen. Es liegt an zwei Gründen. Zum einen gibt es eine bessere Behandlung. Das ist eine genau auf den Schlaf zugeschnittene psychotherapeutische Behandlung, die noch nicht mal besonders lange dauert. Das sind so 6 bis 8 Stunden, wenn Sie an die richtige Person geraten. Zum anderen ich persönlich habe nichts gegen Schlafmittel. Bislang sind aber noch keine entwickelt worden, die so richtig gut sind. Gut sind sie schon in der Hinsicht, dass sie den Schlaf fördern, aber alle bislang entwickelten Medikamente haben gravierende Nebenwirkungen. Bei den am häufigsten verwendeten ist sicherlich ja auch eine sehr bekannte Nebenwirkung, dass sie zu Abhängigkeit führen können. Zunächst, dass man sich so dran gewöhnt, dass man immer höhere Dosen nimmt und irgendwann, dass man große Schwierigkeiten hat, davon wieder wegzukommen.
Mhm. Also von Medikamenten ist eher abzuraten, wenn man eben schlecht schläft. Und natürlich gibt es auch die, ich sage es mal meistens Frauen, die schlecht schlafen, weil der Partner nebenan im Bett ziemlich laute Geräusche macht. Und das sind eben meistens Männer, die laute Geräusche machen. Wenn man schnarcht, klar, das stört. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ob Schnarchen auch gefährlich ist, das klären wir gleich hier im Freisprecher. Gutes und schlechtes Schlafen ist heute unser Thema. Und Kai Spiegelhalter ist mein Gast, Schlafforscher an der Uniklinik Freiburg. Und jetzt geht's um ein Thema, ich glaube, das geht ziemlich viel an. Entweder passiv oder auch aktiv, nämlich ums Schnarchen. Jetzt ist meine Frage, ist Schnarchen eine Schlafstörung und schlafen Schnarcher wirklich immer schlechter oder kann man das so gar nicht sagen?
Nein, das Schnarchen an sich ist noch keine Schlafstörung. Wenn sie aber schnarchen, dann sind sie sehr gefährdet, dass sie auch dieses von mir bereits vorhin erwähnte Schlafapnoe-Syndrom haben. Das Schnarchen ist so ein Stück weit eine Vorstufe davon.
Also das heißt, dass es Atemaussetzer gibt während des Schlafens.
Ganz genau, dass sie nachts, ohne dass sie das merken und auch nicht in dem Sinne, dass es gefährlich wäre für ihr Leben, aber dass sie, ich sag mal, mehrfach immer so 10 Sekunden mindestens ihr Atem anhält. Das berichten dann oft Ehefrauen, weil meistens Männer betroffen sind. Und die machen sich dann fürchterlich Sorgen und schicken ihre Männer zum Arzt oder zur Ärztin.
Woran liegt es, dass da häufig nur Männer, also häufiger Männer betroffen sind?
Sowohl das Schnarchen als auch das Schlafapnoe-Syndrom hängt sehr stark mit Übergewicht zusammen, worunter eher Männer leiden. Und es hängt auch stark mit dem Konsum von Substanzen zusammen, die müde machen, also zum Beispiel Alkohol. Mhm. Weil letztlich alle Substanzen, die müde machen, sorgen auch dafür, dass sich unsere Muskulatur entspannt. Und jetzt ist sowohl das Schnarchen als auch das Schlafapnoe-Syndrom dadurch gekennzeichnet, können Sie sich vielleicht so vorstellen, wenn es draußen so richtig stürmisch ist und Sie lassen im Haus 2 Fenster offen, dann zieht es ja durch. Und jetzt machen Sie irgendwo im Weg, machen Sie so eine Tür so fast zu. Sie lassen so einen kleinen Spalt offen und das ist vielleicht Ihr Atemweg. Mhm. Und dann pfeift das da durch. Und je enger Sie die Tür zumachen und das passiert, wenn die Muskulatur entspannt ist, die Muskulatur ist nämlich die Tür, dann pfeift es noch mehr. Und wenn die Tür ganz zu ist, haben Sie einen Atemaussetzer.
Aber kann man auch sagen, dass man, angenommen, man hat jetzt keine Atemaussetzer, wenn man Schnarcher ist, dass man trotzdem genauso ruhig und entspannt schlafen kann oder so erholsam schlafen kann wie andere Nicht-Schnarcher?
Ja, also üblicherweise wird es so betrachtet, dass das Schnarchen an sich noch keine Krankheit ist. Jetzt ist es ja so auf der Welt, dass es selten so ist, dass es ganz lange überhaupt nicht schädlich ist und ab einem Moment plötzlich ganz fürchterlich schädlich, sondern natürlich, das Schnarchen ist eine Vorstufe davon, kann man irgendwie davon ausgehen, dass der Schlaf auch durch das Schnarchen ein bisschen gestört wird. Mhm. Aber letztlich ist es noch nicht in so einem Ausmaß, dass wir sagen würden, sie brauchen auf jeden Fall eine Behandlung.
Mhm. Aber sollte jeder Schnarcher direkt in ein Schlaflabor laufen oder?
Nee, eben nicht. Also nur jeder Mensch, bei dem der Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom besteht. Und dieser Verdacht besteht, wenn sie zum einen vielleicht schnarchen und zum anderen sich ja morgen nicht erholt fühlen, was sich vielleicht so stark steigern kann, dass sie beim Autofahren Probleme haben und Mühe haben, wach zu bleiben.
Also das sind so die Kriterien wieder. Das eine Kriterium, was wir eben schon hatten, wenn man sich morgens eben nicht fit und erholt fühlt und wenn man vielleicht Schnarcher dazu noch ist, dann mal lieber überprüfen lassen wahrscheinlich.
Genau, bei manchen äußert sich zudem noch mit trockenem Mund am Morgen oder mit Kopfschmerzen.
Mhm. Und wenn ich jetzt Schnarcher bin und ich möchte vielleicht auch nur meinem Partner zuliebe aufhören, was kann ich da tun? Gibt es da Tricks zum Aufhören?
Viele Menschen schnarchen vor allem, wenn sie auf dem Rücken liegen. Und jetzt können sie Folgendes machen, sie können sich einen Rucksack kaufen und da ihr Bettzeug reinstopfen und den Rucksack nachts tragen. Dann ist es relativ schwierig, auf dem Rücken liegen zu bleiben.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Können Sie sich vorstellen. Und der Rucksack stört aber den Schlaf auch nicht so sehr, dass man sagen würde, das ist jetzt hochproblematisch. Um rauszufinden, ob jemand nur auf dem Rücken schnarcht oder nur in der Rückenlage solche Atemaussetzer hat, machen wir es im Schlaflabor so, dass die Menschen so Tennisbälle auf den Rücken geschnallt kriegen. Das würde ich jetzt zu Hause nicht empfehlen, weil das ist doch sehr unbequem und denke, wird auf andere Art und Weise ihren Schlaf stören.
Kein erholsamer Schlaf dann wahrscheinlich auf jeden Fall.
Zudem der Verzicht auf Alkohol am Abend ist auch sinnvoll. Mhm. Und wenn Sie es schaffen, was nicht ganz einfach ist, abzunehmen, wobei das bei Ihnen sicherlich kein Problem ist, dann würden Sie auch dafür sorgen, dass Sie weniger schnallen.
Okay, gehen wir jetzt mal weg vom Schnarchen hin zum Träumen. Das tun wir alle, wissen es aber vielleicht, also ich zumindest weiß es ganz selten, was ich geträumt habe. Was bringt uns das Träumen? Hat das einen Sinn?
Das ist eine offene Frage, das wissen wir nicht. Also es gibt verschiedene Theorien und es gibt Kollegen, die sagen würden, weil der REM-Schlaf zum Beispiel dafür wichtig ist, dass wir Dinge vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis bringen, ist auch das mit dem REM-Schlaf verbundene Träumen wichtig dafür. Aber mit letzter Sicherheit können wir das nicht sagen. Es ist auch zum Beispiel nicht wirklich klar, ob wir alle die ganze Zeit immer träumen und es nur vergessen, wenn wir aufwachen, oder ob manche Menschen eben tatsächlich überhaupt nicht träumen. Letztlich ist der Traum etwas, was man ganz direkt gar nicht erfassen kann, was ganz direkt gar nicht zugänglich ist und was wir nur darüber uns ansehen können, dass wir Menschen fragen, nachdem sie aufgewacht sind. Und dann ist es ja schon vorbei mit dem Träumen.
Also es ist tatsächlich so, dass ich hatte nämlich immer gedacht, man würde es einfach nur vergessen und jeder Mensch träumt immer. Das weiß man gar nicht.
Nee, Sie können sich ja mal überlegen, wie Sie es rausfinden würden.
Schwierig wahrscheinlich. Ja, ich hatte gehofft, dass die Schlafforscher das rausgefunden haben.
Aber bislang nicht.
Bislang nicht, okay. Ich finde es immer spannend, wenn man träumt und es nachher noch weiß. Und es hilft uns, glaube ich, auch so wahrscheinlich so ein bisschen beim Verarbeiten, oder? Das, was ich erlebt habe im Tag.
Genau, diese Ansicht gibt es, dass es nicht nur für die Überführung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wichtig ist, sondern insbesondere für die Überführung ins Langzeitgedächtnis von Inhalten, die Sie am Tag erleben, die mit Emotionen zu tun haben. Und das geht ja in die Richtung Verarbeitung, also irgendwas, was Sie emotional bewegt, dass Sie das so verarbeiten, dass es Sie dann später nicht mehr beschäftigt. Dafür ist sicherlich auch dieser Traumschlaf sehr hilfreich.
Also Träumen kann spannend sein, Träumen kann uns bestimmt auch helfen beim Schlafen, denn das ist heute unser Thema hier im Freisprecher auf PR 88.4. Was kann ich tun, wenn ich nicht gut schlafe? Diese Frage, die kann uns Kai Spiegelhalter wahrscheinlich beantworten. Er ist Schlafexperte von der Uniklinik in Freiburg. Herr Spiegelhalter, wir haben heute schon viel über gutes und auch über schlechtes Schlafen gesprochen. Und wenn ich jetzt nicht einschlafen kann und mich da wirklich jede Nacht rumwälze, was kann ich da tun in dem Moment?
Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die Sie tun können. Also zunächst, was vielleicht am naheliegendsten ist, ist ein Entspannungsverfahren erlernen. Insbesondere dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht einschlafen können, weil Ihnen Gedanken durch den Kopf gehen, die Sie nicht in Ruhe lassen, weil Sie sich angespannt fühlen, auch körperlich vielleicht. Wenn Sie über bestimmte Dinge nachdenken und das Gefühl haben, irgendwie, die lassen mich nicht los am Abend, können Sie sich einen Zettel neben das Bett legen mit einem Stift und dann schreiben Sie sich, machen Sie eine kurze Notiz und nehmen sich am nächsten Tag auf jeden Fall Zeit, um darüber nochmal intensiv nachzudenken. Meistens sind die Gedanken, die wir uns im Bett machen, ja auch nicht ganz so konstruktiv wie die, die wir uns am Tag machen. Der vielleicht wichtigste Tipp wäre meines Erachtens, sich zu überlegen, ob Sie die richtigen Bettzeiten haben. Vielleicht gehen Sie einfach zu früh ins Bett, wenn es auch noch immer genau eine Einschlafstörung ist und Sie mit dem Durchschlafen keine Schwierigkeiten haben. Vielleicht sind Sie jemand, der generell lieber später ins Bett geht und später aufsteht. Gerade jüngere Menschen gehen oft lieber später ins Bett und stehen später auf.
Was macht man, wenn der Arbeitgeber sagt, nee, 8 Uhr bist du da?
Dann ist es natürlich ein sehr guter Grund, doch früher ins Bett zu gehen. Da gibt es jetzt keine ganz einfache Variante. Trotzdem macht es Sinn, über die Bettzeiten nachzudenken. Viele Menschen bleiben 8-9 Stunden im Bett, obwohl sie vielleicht nur 7,5-8 Stunden Schlaf brauchen. Damit ist vorprogrammiert, dass sie jede Nacht eine Stunde wach im Bett liegen. Und auch dann können Sie sich überlegen, fahren Sie nicht langfristig besser damit, wenn Sie 20-30 Minuten später ins Bett gehen.
Okay. Und sowas wie Schafe zählen, hilft es?
Gibt es bisher keine wissenschaftliche Studie zu. Hilft es denn Ihnen?
Selten tatsächlich. Ich habe es versucht, aber es hat noch nicht so gut geklappt. Aber ich bin zum Glück ein guter Schläfer, ein guter Einschläfer zumindest. Da habe ich Glück gehabt, ja. So ein anderer Klassiker neben dem Schaf oder Schäfchen zählen ist ja auch das Glas Wein vorm Einschlafen. Das soll so ein bisschen Schwere verursachen. Bringt es was? Sie haben eben schon gesagt, Alkohol ist eigentlich keine gute Idee.
Also Alkohol ist dann eine gute Idee, wenn Sie nur gut einschlafen wollen und der Rest des Schlafes Ihnen völlig egal ist. Also Alkohol hilft beim Einschlafen. Es bringt jedoch große Probleme insgesamt mit dem Schlaf mit sich, sodass man sagen würde, insgesamt ist das keine gute Idee. Das größte Problem ist, dass Alkohol Durchschlafstörungen macht. Irgendwann in der Nacht, wenn der Pegel sinkt, wachen sie auf, weil sie in einem anderen Zustand eingeschlafen sind, als sie sich dann in der Mitte der Nacht befinden. Jetzt können sie, wenn sie da aufgewacht sind, irgendwie sich eine Flasche Wein neben das Bett stellen und weiter trinken. Das ist aber generell sicherlich nicht gut für ihre Gesundheit, wenn sie das machen. Sprich, sie können sich ihren Schlaf auf Dauer, insbesondere das Durchschlafen, sehr kaputt machen, wenn sie regelmäßig Alkohol zum Schlafen einnehmen.
Also lieber den Alkohol weglassen und auf Entspannungsverfahren oder so setzen, wenn es denn hilft.
Ja, beim Schlafen ist es sehr eindeutig. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es ja auch eine Dosis, die zum Beispiel noch ganz hilfreich ist. Mhm. Das 8. Liter Wein am Abend, das ist beim Schlafen nicht so.
Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich bin jemand, der legt sich ins Bett und hat dann doch nochmal sein Smartphone in der Hand und liest dann nochmal was nach, irgendein Artikel, der spannend war oder so. Ich glaube, das sollte man eigentlich nicht machen. Stimmt das oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Also ich glaube, Sie haben sich ja schon als jemand geoutet, der gut schläft. Wenn Sie keine Probleme mit dem Schlafen haben, gibt es auch kein Problem damit, dass Sie abends Ihr Smartphone verwenden. Wenn Sie jedoch große Probleme haben, insbesondere mit dem Einschlafen, dann wäre vielleicht mal drüber nachzudenken, ob Sie so einen Blaufilter verwenden, der das blaue Licht rausfiltert am Abend, weil insbesondere das blaue Licht dazu führt, dass unser Rhythmus, also die Uhrzeiten, wann wir gerne schlafen, nach hinten verschoben wird. Das heißt dann, wenn Sie sich abends sehr stark blauem Licht aussetzen, ist es so, dass Sie eigentlich innerlich hormonell darauf gepolt sind, vielleicht eine Stunde später ins Bett zu gehen und eine Stunde später aufzuwachen. Das heißt, Sie könnten eine Einschlafstörung kriegen. Mhm. Das andere Thema ist natürlich das, ich weiß nicht, was Sie mit Ihrem Smartphone machen, ich persönlich habe ja auch gar keins, ob Sie da irgendwas Aufregendes mitmachen.
Je nachdem, welcher Artikel gerade aufregend ist, kann natürlich sein.
Ja. Klar. Also bei uns im Schlaflabor sind manchmal Menschen sehr überrascht, wie gut sie schlafen und führen das dann darauf zurück, dass es bei uns unglaublich langweilig ist. Das ist halt so eine Klinik, wo nicht viel passiert, man hat keinen Fernseher, es gibt eigentlich kaum jemanden, mit dem man irgendwie abends noch sprechen könnte. Man sitzt da und wartet darauf, dass man irgendwann ins Bett geht. Und viele Menschen sind überrascht, wie wahnsinnig müde sie das macht. Und dementsprechend ist auch ein Tipp fürs Einschlafen, abends langsam schon zur Ruhe kommen, vielleicht schon 1-2 Stunden, bevor sie einschlafen wollen.
Also Langeweile ist gut, wenn man schlafen möchte.
Ja.
Jetzt haben wir gesagt, Smartphones, wenn es stört, vielleicht besser nicht. Und dann so einen Blaufilter drüberlegen. Es gibt aber ja auch so Schlaf-Apps, die sollen helfen beim Schlafen. Die sollen zumindest messen, ob ich gut schlafe oder schlecht schlafe. Kann ich mir dadurch das Schlaflabor schenken?
Nein. Diese Schlaf-Apps sind ein wahnsinnig florierender Markt. Viele Menschen kaufen das. Die dahinterstehende Technologie ist in fast allen Fällen nie ernsthaft und seriös wissenschaftlich untersucht worden. Mhm. Es ist denkbar, dass wir, und auch gut vorstellbar, finde ich, dass wir irgendwann in naher oder ferner Zukunft Schlaflaboruntersuchungen durch andere Geräte ersetzen können. Im Moment sind wir nicht an diesem Punkt. Ganz im Gegenteil finde ich persönlich, dass es relativ wichtig wäre, sich auch mal anzuschauen, wie stark denn dieser Wunsch, den eigenen Schlaf zu untersuchen und diese Schlaf-Apps zu verwenden, wie stark sich das auf den Schlaf auswirkt. Viele Menschen, die sehr viel gedanklich sich mit dem Thema Schlaf befassen, schlafen gerade schlecht. Das merken sie daran, dass die meisten Menschen, die sehr gut schlafen, keine Ahnung haben, warum sie gut schlafen. Die haben nicht besonders lange drüber nachgedacht und wenden spezielle Strategien da an. Sie denken einfach nicht drüber nach und machen's. Und Schlafstörungen sind insofern ein bisschen wie Stottern. Auch beim Stottern ist es so, wenn Menschen sehr viel sich gedanklich mit, in dem Fall dem Reden, beschäftigen, spannt es sie eher an, macht sie unruhig, körperliche Anspannung führt eher dazu, dass Verhaltensweisen, die besser funktionieren, wenn wir entspannt sind, wie Reden oder Schlafen, nicht mehr funktionieren.
Mhm. Kann man denn schlafen, wenn ich jetzt ein Problem habe im Schlafen, lernen? Sie haben gerade schon gesagt, es gibt bessere Mittel als Schlafmittel, nämlich unter anderem eine psychotherapeutische Behandlung. Also kann ich es lernen?
Ja, also ein Kernbestandteil dieser Behandlung ist in gewisser Weise, dass wir versuchen, Menschen beizubringen, wieder schlafen zu lernen. Das geht auf eine sehr einfache Art und Weise. Wenn Sie jemand sind, der schlecht schläft und Sie schlafen zum Beispiel jede Nacht 5 Stunden und sind aber 8 Stunden im Bett, dann würden wir Sie bitten, eine Woche lang nur 5 Stunden im Bett zu bleiben. Mhm. Sie können sich vielleicht vorstellen, was passiert. Die Menschen schlafen nicht sofort ab der ersten Nacht hervorragend, schlafen immer noch nicht gut ein und durch und werden dann, weil sie weniger schlafen, fürchterlich müde. Es kann nach ein paar Tagen ganz dramatisch sein, so dramatisch, dass wir empfehlen würden, jetzt erstmal kein Auto zu fahren oder andere schwere Maschinen zu bedienen. Wenn wir das aber machen, gewöhnen wir Menschen daran, dass es mit dem Ein- und Durchschlafen gut funktioniert, weil nach ein paar Tagen sind die Menschen so müde, dass das Ein- und Durchschlafen funktioniert. Die sagen dann eher, oh, ich schaff's überhaupt nicht, so lange wach zu bleiben, bis zum Abend, bis zu der Zeit, wo wir ausgemacht haben, dass ich ins Bett gehe. Das heißt, wir bringen Menschen in gewisser Weise bei, für einen kurzen Zeitraum gut zu schlafen, gut ein- und gut durchzuschlafen. Und dann machen wir Folgendes: Wenn das gut gelungen ist, dann würden wir Woche für Woche langsam wieder die Bettzeit ausdehnen. Das heißt, in der nächsten Woche vielleicht 5,5 Stunden, wenn es dann immer noch gut funktioniert mit dem Schlafen, in der nächsten Woche 6 Stunden. Und so können sich sehr viele Menschen daran gewöhnen, einerseits nicht mehr so viel wach im Bett zu liegen, was viele eben als sehr quälend empfinden, andererseits aber auch ein Ticken länger zu schlafen als am Anfang und vor allem tiefer zu schlafen und sich dadurch tagsüber besser zu fühlen.
Okay, also man kann es lernen, man muss sich quasi erstmal so auf ein Level bringen, wo ich dann wirklich müde werde und dann kann ich mich dran gewöhnen, weil es dann eben nicht mehr so schlimm ist und ich nicht mehr so wie Stunden im Bett liege quasi.
Genau, die dahinterstehende Idee ist, dass wir uns angewöhnen können, schlecht zu schlafen, dass wir uns angewöhnen können, nachts im Bett wach zu liegen und zu grübeln, dass wir uns angewöhnen können, da eben unruhig zu sein und jede Nacht vielleicht auch um die gleiche Uhrzeit aufzuwachen und nicht wieder einschlafen zu können. Und das wird so ein Stück weit mit so einer Methode durchbrochen, die aber durchaus sehr anstrengend ist, das muss man schon sagen.
Wir haben jetzt heute einige Tipps gehört zum Einschlafen, vielleicht wenn man denn Probleme hat, ein Smartphone weglegen, Entspannungsübungen haben, was kann man noch machen für Tipps?
Wichtig ist auch, sich über bestimmte Dinge Gedanken zu machen, die sich ungünstig auf den Schlaf auswirken, wie beispielsweise, was Sie vorhin nannten, dieser Glaube, ich muss 8 Stunden schlafen. Aha. So gibt es verschiedene Glauben, die man haben kann, die dafür sorgen, dass wir schlecht schlafen. Viele Menschen, die sehr schlecht schlafen, haben das Gefühl, wenn sie eine Nacht schlecht schlafen, sind sie am nächsten Tag auf jeden Fall massiv beeinträchtigt. Wenn man sich das aber mal systematisch anguckt über 10 Wochen, 20 Wochen und immer genau schaut, wie gut oder wie schlecht haben sie geschlafen und wie leistungsfähig waren sie am Tag, dann gibt es da natürlich einen Zusammenhang. Der Schlaf ist sehr wichtig, aber der Zusammenhang ist auch nicht so eng, dass sie auf jeden Fall sagen könnten, wenn ich abends mal nachts wach im Bett liege eine halbe Stunde, auf jeden Fall geht es mir am nächsten Tag schlecht. Gerade wenn irgendwas Wichtiges ansteht, eine Prüfung oder so, wird es ja meistens durch den hohen Adrenalinspiegel ohnehin übertüncht.
Also Ihr Appell, so ein bisschen locker bleiben beim Schlafen. Es ist nicht so dramatisch, wenn man nicht schläft.
Das sagt sich so leicht und viele Menschen mit Schlafstörungen fühlen sich dann nicht ernst genommen, wenn man das auf so eine Art und Weise sagt. Deshalb würde ich daran appellieren, tatsächlich mal über so einen langen Zeitraum das wirklich mal systematisch anzugucken. Gibt es diesen Zusammenhang? Ist der so eng, wie ich das erwarten würde? Oder ist er vielleicht gar nicht so ausgeprägt?
Ja. Und wenn ich jetzt glaube, ich habe wirklich eine Schlafstörung, wohin geht der erste Weg?
Der erste Weg geht in den meisten Fällen, und das ist auch sinnvoll so, zu hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen. Und die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind darin ausgebildet, mit Schlafstörungen umzugehen und insbesondere auch zu schauen, haben sie eine sehr schwere Schlafstörung oder nicht. In den sehr schweren Fällen, in denen die Hausärzte und Hausärzte nicht weiter wissen, werden sie dann von denen in ein Schlaflabor überwiesen, zum Beispiel zu uns in die psychiatrische Klinik.
Also wenn man Schlafstörungen hat oder zumindest glaubt, man hat Schlafstörungen, erstmal zum Hausarzt. Kann man sich auch direkt bei Ihnen melden in der Uniklinik?
Sie brauchen eine Überweisung von einem niedergelassenen Hausarzt oder einer niedergelassenen Hausärztin oder Fachärztin.
Also erst zum Hausarzt. Wir haben gelernt heute, Schlafen ist wichtig für uns, aber man sollte sich auch nicht stressen lassen vom Schlafen. Ein paar Tipps haben wir eben auch gehört, wie besseres Schlafen funktionieren kann. Und wenn das nicht klappt mit dem Schlafen und man glaubt, man hat wirklich eine Schlafstörung, dann einfach auch den Weg zum Arzt vielleicht nicht scheuen, denn wir brauchen den Schlaf. Vielen Dank, Herr Spiegelhalter, dass Sie heute mein Gast waren. Und ich sag mal, obwohl es noch früh am Tag ist, guten Schlaf heute Abend, guten Schlaf heute Nacht.
Dankeschön, Ihnen auch.